Guten Abend, Frauke.
Hallo, Christoph.
Du bist wieder gesundet und hast eine Stimme, das ist schön.
Ja, ein bisschen belegt noch, aber besser. Ja.
Ja,
aber es ist nicht schlimm, weil ich konnte zwar die letzte Woche nichts machen, aber braucht man ja heute auch nicht mehr.
Ja, das ist ganz erstaunlich. Mir geht es ganz ähnlich. Ich sitze gerade an der Nordsee und es ist so irre. Also ich bastel jeden Abend, jede Nacht irgendwelche Bots zusammen, irgendwelche Agenten, die mir irgendwas machen am nächsten Morgen. Ich habe eine ganz lange Liste schon mit irgendwelchen Sachen, die jetzt endlich mal diese KI für mich erledigen könnte.
Okay, da bist du mir voraus, wie immer. Ich lese nur darüber, muss ich ehrlich
du bist
sagen.
Auch
da
ist ja Wissenschaft einiges und viral. Technik, so haben wir die Aufteilung hier. Genau.
Genau. Da ist ja einiges viral gegangen in den letzten Wochen bei dem Thema Bots und Agentik. Und erzähl doch mal, was hast du denn gebaut?
Ja.
Was ist dein Lieblingsbot?
Also eigentlich muss man nur eins und eins zusammenzählen. Und das ist ganz spannend. Wir erleben jetzt gerade, wie Exponentialität entsteht. Also, zurück auf los. Wir haben am Anfang angefangen mit diesen LLMs, mit diesen Sprachmodellen. Ja, ChatGPT war so ein Ding. Also ich sitze vor einem Texteingabefeld und tippe ich da irgendwas rein und dann macht er irgendwas.
Mhm.
Dann kam das nächste Stichwort, das hieß Agentic AI. Das bedeutet, ich nehme eigentlich mehrere KIs, also mehrere von diesen Agenten, und ich lasse sie sich gegenseitig steuern. Also da ist einer, der nimmt meinen Befehl und meinen Wunsch entgegen und dann orchestriert der sozusagen, na, was muss ich da tun? Ich muss erstmal eine Story entwickeln und dann habe ich einen zweiten und dann macht er wieder was für mich. Das war so das Thema, was wir in den letzten, sagen wir, 2 Jahren ungefähr hatten.
Und das ist ja auch irgendwie, als es bei DeepSea losging, war das ja irgendwie, wow, da arbeiten verschiedene LLMs zusammen und kriegen irgendwas hin, was ein großes vielleicht nicht so gut
ist. Und die meisten Menschen zu Hause haben aber auch das Gleiche erlebt, wie ich auch. Man sitzt dann da und denkt an sich, so viel können die dann doch nicht machen.
Mhm.
Denn auf meinem Rechner zum Beispiel, da müsste man jetzt mal auf meine Dateien zugreifen.
Genau.
Oder man müsste mal eine E-Mail schreiben können. Oder man müsste mal im Internet mit mir mitbrowsen oder irgendwas rausfinden und dann das wieder weiterreichen. Und das war vor wenigen Wochen bis Monaten war das Claude, also Cloud geschrieben, Claude, geschrieben französischer Name, Claude Code. Ja, und dieser Claude Code, das ist sozusagen ein kleiner Agent, der lebt auf deinem Rechner. Den kannst du also in deinem Terminal ganz einfach installieren mit wenigen Klicks. Und dann kann der, wenn du ihm sagst, du darfst auf diesen Rechner und diesen Teil des Rechners, also diese Dateien oder auch diese Prozesse zugreifen, dann macht er für dich Dinge.
Bremst mal noch einen Moment. Also Claude nutze ich ja auch. Aber ich nutze das, wie ich früher ChatGPT genutzt habe, interaktiv. Und klar, der kann und macht es auch, aufs Web zugreifen. Also mit mir browsen und mir Ergebnisse raussuchen, das passiert ja schon.
RAG war das Stichwort. Genau, das war so diese Retrieval Augmentation. Also er sucht schon irgendwas und bindet diese Suchergebnisse ein.
Okay, das, was und jetzt was kommt, ich gesehen habe, nee, warte mal. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass wenn ich ihn jetzt bitte, oder es, ja, einen Text zu schreiben, dann passiert im Hintergrund was, irgendwelche Dinge werden hochgeladen und plötzlich erscheint irgendwas, was aussieht wie ein Word-Dokument. Ich kann das tatsächlich runterladen. Ja. Also das geht auch. Aber es ist trotzdem alles noch innerhalb dieses einen Fensters. So,
genau.
Was du jetzt sagst, da muss ich irgendwas neu installieren, sagst du?
Jetzt lassen wir diese KI out in the wild. Also wir lassen die auf deinen Rechner los. Und das heißt, also da läuft tatsächlich ein kleines Programm auf deinem Rechner und der interagiert mit dem LLM im Hintergrund oder mit mehreren. Und dem kannst du zum Beispiel solche Sachen sagen wie, okay, wir haben diese Aufnahme, dieses MP3-File von DeepSea gemacht.
Mhm.
Mach doch daraus mal ein Transkript. Und mit diesem Transkript, dann gehst du mal bitte auf die Webseite von DeepSea und guckst dir mal an, wie denn eigentlich wir so unsere Shownotes machen, ja, oder wie gute Titel sind. Und dann mach doch bitte vollautomatisch Folgendes. Geh mal auf die Webseite von unserem Gast, such dann nach einem Foto, stell dieses Foto frei, erstell eine Grafik, die wir dann entsprechend in den Shownotes mit begleitend machen können. Also hier diese klassische Deep-Grafik, wo du den Gast siehst. Und mach uns doch mal 3 Vorschläge für Titel für unseren Podcast. Ach ja, und übrigens Stichwörter brauchen wir auch noch. Die sollten aber so sein, dass du die wunderbar nutzen kannst, um hohe Reichweite zu erzeugen.
Okay, im Moment.
Das alles kann mein Cloud inzwischen machen. Ja.
Okay, aber im Moment kann man das ja alles im Chatbot auch schon irgendwie machen.
Ja, aber nicht, wenn du tatsächlich dann auf deine Dateien zugreifen musst.
Okay.
Ja, das heißt also das, was eigentlich neu ist,
was du mir sagst, ist, dass ich da hergehen könnte und sage, geh mal in meine Inbox mit den 21.000 ungelesenen Nachrichten.
So ist das.
Geh da mal durch, welche ich noch angucken soll.
Genau so. Okay. Ja. Also das heißt, du kannst es jetzt verbinden und jetzt kommen wir nämlich noch einen Schritt weiter. Also der eine Schritt war, CloudCode arbeitet auf deinem Rechner mit deinen Dateien, mit deinen E-Mails, mit deinen Fotos, mit was auch immer du machen willst. Ja, und dann fallen sofort Dinge ein, räum mal auf oder stell mal ein Fotobuch aus dem oder recherchiere mal, mach mal dieses und jenes. Ja, aber auch ganz viele Aufgabenverwaltungsthemen, wie zum Beispiel, nimm mal meine ganzen Erinnerungen und meine ganzen To-Dos und so weiter, die ich vielleicht irgendwo zusammengeschrieben habe, auch einfach nur in wilden Texten. Und guck mal, was könnte heute denn relevant sein? Und das schickst du mir bitte als E-Mail. Und jetzt geht's aber noch einen Schritt weiter. Warum kann das denn die KI, Es liegt auch daran, dass es ein seit ungefähr 2 Jahren ein standardisiertes Protokoll gibt, mit dem sich KIs untereinander austauschen können. Das nennt sich MCP. Das heißt, das ist eine Schnittstelle, eine Beschreibung. Eigentlich, da kann eine KI einer anderen mitteilen, was kann ich denn, welche Dienste kann ich machen und wie sprichst du mich an? Und jetzt kannst du mit diesem Cloud Code oder Cloud Cowork, das sind 2 Varianten mit unterschiedlichen Ausprägungen, kannst du jetzt noch ganz viele andere Dinge dranhängen. Du kannst also jetzt Agenten mit völlig fremden Agenten reden lassen. Und das ist viral gegangen, weil nämlich ein Programmierer das an einem Wochenende programmiert hat, nämlich sowas wie ein Facebook für KI-Agenten. Das heißt also, auf dieser Seite, OpenClaw heißt die, oder auch Moldbook, das ist eine Variante davon, da kann ich jetzt sagen, bitte, lieber KI-Agent, geh da mal drauf und rede mal mit anderen Agenten, die da auch sind, und dann sind es die Menschen nur noch Beobachter. Wenn ich Agenten ermögliche, sich mit den anderen Agenten auszutauschen, dann habe ich sowas wie eine Art Facebook für KI-Agenten, ja, in denen der Mensch eigentlich nur noch der Zuschauer ist. Moldbook war das. Und was zweites ist viral gegangen, OpenClaw, das ist so dieser persönliche KI-Assistent, wobei es da noch ganz schön viele Schwierigkeiten gab mit dem Thema, wie kriege ich das dann sicher hin? Also wie verhindere ich, dass auf dem Rechner, wenn die KI Gewalt über meinen Rechner bekommt, also alle Zugriffsrechte, dass so Dinge passieren, die ich gar nicht möchte.
Das ging mir jetzt einen Moment zu schnell und vor allem zu viele neue Begriffe, die ich zwar viel gehört habe, aber in meinem Kopf noch nicht sortiert. Also Cloud Code, lasse ich Zugang auf meinen Rechner, da habe ich aber da auch schon das Risiko, dass was gelöscht werden könnte und ähnliches, oder? Das ist schon da ein Thema, dass man sich überlegen muss, zu was werden Zugriffsrechte gegeben.
Absolut, ja. Und OpenClaw ist jetzt noch eine andere Art, eine zweite Infrastruktur, wie ich im Prinzip auf den Rechner Zugriff geben kann. Aber ich muss eben darauf vertrauen, dass da nichts passiert, was nicht in irgendeiner Weise schädlich sein könnte. So kommen wir jetzt bei einem ganz zentralen Thema vorbei. Wenn ich das nur sehr weich implementiere, das heißt also, wenn ich der KI sage, bitte lösch keine Dateien und bitte verkauf meinen Inhalt des Rechners nicht weiter an Dritte. Ja, dann ist es eben auch ein Sport geworden, zu hacken. Ja, also was muss ich denn prompten, damit sich die KI, also das LLM, über dieses Verbot hinwegsetzt? Aber
ich habe gehört, dass die Verkaufszahlen von den MacBook Minis in die Höhe geschossen sind.
Absolut.
Weil alle versuchen, kleine, clean Rechner zu haben, mit denen sie das ausprobieren können.
Genau. Also diese Mac Minis sind eben sehr interessant von der Performance zur Leistung und auch zum Energieverbrauch. Und ganz grob gesagt, so 32 GB RAM und so ein Rechner, modernste Bauart, der vielleicht ein Tausender oder ein bisschen mehr kostet, kann man auch ein bisschen nach oben noch drücken, der reicht eigentlich schon aus, um Open-Source-Modelle lokal laufen zu lassen. Die sind dann vielleicht ein bisschen langsamer, also vielleicht war das auch eine Minute oder zwei auf eine Auswertung, aber es ist eben ein lokales Modell. Und das werde ich ziemlich sicher auch in Kürze machen, das heißt also die neueste Generation kaufen, ein bisschen Geld investieren und dann habe ich das lokal laufen und habe einen Agenten, der eigentlich alles kann und alles weiß, was ich so mache.
Dann wird es mir nicht mehr so viel Spaß machen mit dem Podcast. Ja. Ich will hier mit dir reden, nicht mit einem Agenten.
Wir werden aber, lass uns doch mal anschauen, was man daraus alles basteln kann. Und der beste Bastler, den wir zwei kennen, also der beste, der technikaffine, Das ist ganz einfach ein Ex-Kollege von mir, Ralf Klüber, der auch hier schon im Podcast war, vor vielen Jahren, ehrlicherweise. Mit Ralf haben wir sehr viele Dinge getan. Und Ralf ist jemand, der mit dem Thema Smart Home so richtig aufgeblüht ist. Das heißt also, zu Hause hat er alles vernetzt, was ging. Und ist auch jemand, der immer an vorderster Front dabei ist, Themen wirklich auszutesten. Mit Ralf verbindet uns noch anderes. Wir haben zum Beispiel das Data Fest damals aus den USA nach Deutschland geholt.
Was gerade letztes Wochenende in Mannheim wieder lief.
Okay, ja. Also, lass uns doch mal reinschauen in die Frage, was kann man denn mit diesen ganzen neuen KI-Agenten alles so bauen? Und herzlich willkommen bei uns, Ralf Klüber. Neuigkeiten zu KI gibt es wirklich jeden Tag. Aber dieses Mal sind sie wirklich sehr beeindruckend, denn wir haben unsere KI-Agenten mit allem Möglichen ausgestattet. Mit der Möglichkeit, Dinge abzuspeichern, mit der Möglichkeit, lokal Dateien zu öffnen, irgendetwas zu tun, für uns ins Netz zu gehen und zu suchen, aber auch sich miteinander zu unterhalten und zu vernetzen. Das alles kommt nun dort an, wo es gebraucht wird, in den Firmen, aber auch ganz privat. Wir wollen deswegen heute eine Folge machen zum Thema Moltbook und Vernetzung von KI und Cloud Code und so weiter. Viele neue Themen, die eins vor allem machen, sie machen KI erlebbar und produktiv für jeden Einzelnen. Und wir haben uns einen Sparringpartner für heute ausgesucht, den wir schon sehr, sehr lange kennen. Er hat mit uns das Datafest in vielen Runden nach Deutschland gebracht. Er ist selber jemand, der sehr technikaffin ist und der viel ausprobiert hat, nicht nur in seinem privaten Zuhause. Und aktuell erreichen wir ihn aber gerade auf der Autobahn. Herzlich willkommen bei uns zum Podcast wieder und wir freuen uns sehr, Ralf Klüber.
Thank you for having me sozusagen. Schön, dass ihr da seid und dass wir uns mal wieder live sehen.
Ja, das ist gar nicht so einfach bei dir, denn live sehen bedeutet bei dir, man muss dir eigentlich so ein bisschen mit dem GPS-Gerät folgen. Wo steckst du gerade und warum bist du auf der Autobahn?
Das ist richtig. Also wir fahren nicht, ja, ganz wichtig, auf der Autobahn. Wir stehen neben der Autobahn auf einem Parkplatz in der Nähe von Freiburg an der A5. Warum? Weil ich gerade auf dem Weg Richtung Spanien-Portugal bin. Wir reisen sehr viel. Wir sind immer zwischendurch mal ein paar Wochen zu Hause und diese Phase ist jetzt gerade zu Ende, liegt hinter uns. Das heißt, wir sind wieder auf dem Weg und deswegen sind wir gerade ja auf dem Weg von dem Ruhrgebiet in Richtung Iberische Halbinsel, wo wir uns bis etwa Mai aufhalten.
Das hört sich sehr gut an. Und ihr seid unterwegs in einem, Wohnmobil ist fast zu wenig gesagt, das ist ein 32-Tonner, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, also schon ein großes Ding. Nicht ganz.
Ja. Es sind 18 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht und wir haben aktuell 14 Tonnen. Also insofern ist noch viel Raum nach oben für 32.
Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Laster eher von außen. Also es ist ein großes Ding und natürlich auch hervorragend ausgestattet mit allem, was die Kommunikation und Compute Power angeht und so weiter.
Ja, es ist quasi eine Mobilie. Nicht eine Immobilie, sondern eine Mobilie.
Ja. Sehr schön. Ja, und wir kennen uns ja lange schon. Ist
auch ein Smart Home wie dein Zuhause?
Du wirst lachen. Ich habe hier Home Assistant am Laufen, aber die These ist oder das Designkriterium ist, es muss halt auch funktionieren, sozusagen, wenn wir ganz wenig Strom haben. Ich könnte und kann auch viel automatisieren, habe hier aber noch nicht so richtig viel gemacht. Aber wir haben natürlich Connectivity auf dem Dach, überall erreichbar mit ordentlich Megabit, Starlink sei Dank. Und insofern ist es hier auch ein Moving Smart Home. Ja, das ist richtig.
Sehr schön. Heute wollen wir uns aber mal nicht mit dem Thema Smart Home auseinandersetzen, das wäre auch mal eine Folge wert, sondern wir wollen vor allem auf das Thema schauen, wie sich denn die KI, also Agentic AI in dem Fall, wie sich das weiterentwickelt hat. Und ich muss sagen, ich komme noch kaum hinterher, denn es ist fast im Tagestakt zu hören und zu lesen. Es gibt da so ein aktuell gerade gefühlten Zweikampf zwischen OpenAI mit ChatGPT und dann Anthropic, auch eine amerikanische Firma, die mit Claude ganze Sammelsurium jetzt an neuen Agenten rausgebracht hat oder an Frameworks. Das heißt also, Claude kann mich mir jetzt auch auf meinem Rechner privat zu Hause installieren mit einer Instanz, die dann wirklich mit meinen Dateien, mit allem, was ich habe, interagiert. Ich kann sie verbinden mit einem Add-on für den Browser. Das heißt also, ich kann dann zum Beispiel eben sagen, geh mal bitte auf folgende Seiten, organisiere das alles, lad Dateien runter, bestell was für mich, mach mal was. Was hast du denn bislang in diesem Universum gemacht und kannst du uns mal erklären, wie das genau funktioniert?
Ja, ich meine, es geht um OpenClaw, das, was du quasi gerade, ich sag mal, beschrieben hast. Meine, mich hat das irgendwie erwischt, letzte Woche so beim Browsen abends irgendwie, dachte ich mir, das muss ich mal ausprobieren. Und das war so um 9 Uhr abends. Und als ich das nächste Mal auf die Uhr geschaut habe, war 3 Uhr nachts. Und ich hatte etliche Dinge aus meinem, soll ich sagen, Privatleben automatisiert und connected. Und wir haben in der Vergangenheit ja schon ganz viel AI überall gesehen. Wenn ich in Gmail eine Mail schreibe, dann kann ich mit Altar, zack, mir eine E-Mail sozusagen generieren lassen. Und ich habe an verschiedenen Stellen, ich habe ChatGPT im Browser, ich habe quasi in verschiedenen Silos überall ja Unterstützung, sage ich mal, positiv. Und was OpenClaw eben bringt es lokal auf meinen Rechner. Das heißt, es läuft auf meinem Rechner und kann im Prinzip alles, was ich an diesem Rechner könnte, auch tun. Das ist natürlich eine Riesenhürde und auch ein Risiko, muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich habe das gestartet in einer virtuellen Maschine natürlich und habe ihm erstmal ganz wenig Rechte gegeben, hatte noch nicht mal Root-Rechte am Anfang und habe versucht, verschiedene Konnektoren herzustellen. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute aktuell noch nicht so richtig wahrnehmen. Diesen Switch von, ich habe unterschiedliche Silos, ich habe den ChatGPT auf der OpenAI im Browser, ich habe den Claude in meinem Editor zum Programmieren. Aber jetzt bringe ich all das zusammen. Das heißt, ich habe meine E-Mail kann er lesen, mein WhatsApp kann er lesen, meine Dateien kann er sehen, er hat Zugriff auf mein Google-Dokumente. Und ich kann jetzt ihm einen Auftrag geben und sagen, okay, suche mir mal Menschen, die auch Vollzeit reisen und bewerte mal deren Internetauftritt zum Beispiel. Und dann dauert es 15 Minuten oder 5 Minuten oder 30 Sekunden, je nachdem, welches Modell ich habe und wie detailliert ich eingestiegen bin. Und ich bekomme eine Antwort. Und das ist, dadurch, dass ich jetzt halt eine Verbindung habe, ist das für mich was komplett Neues. Also ich habe nicht mehr nur ein Silo und kann so wie früher mit einem, ich sag mal, Smart Home mit der Hü-App meine Hü-Lampen steuern, sondern ich habe jetzt den Zusammenschluss. Und das, finde ich, ist etwas, was nochmal eklatant Mehrwert bringt. Ja, das heißt, ich kann reagieren auf eine E-Mail, ich kann meine Notizen nutzen in meinem Second Brain in Notion, ich kann Hinweise geben und sagen, hier, bereite mal den Termin nach, den ich hatte, meine Notizen findest du hier, die Firma ist folgende, schlag mal bitte im Internet ein bisschen nach, was du über die Firma noch findest und bereite mir mal den nächsten Termin vor. Und das passiert im Hintergrund. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, das wirklich Neue, also dass ich nicht mehr in Silos arbeite, sondern dass ich jetzt über verschiedene ja, Nachrichtenquellen, Kommunikationsquellen, Informationen aggregiert agieren kann. Und das ist neu.
Da das ja erstmal scary klingt, so viel Rechte abzugeben. Du sagtest, du hattest eine virtuelle Umgebung gebaut und dann der nicht gesagte Satz, aber so klang es, dann hast du das aufgegeben und hast alle Rechte gegeben.
Ja, nicht ganz.
Ist das, weil da Vertrauen da ist? Oder ist das, weil du so Internet- und Computer-savvy bist, dass du trotzdem genügend Sicherheitsschritte einbauen kannst? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht Ralf Klüber ist?
Also ich habe erstmal eine virtuelle Maschine aufgestellt. Das ist im Prinzip, wie wenn du einen neuen Rechner kaufst, den auf den Tisch stellst und den erstmal jungfräulich einschaltest. Dann hat er erstmal keine Informationen von dir oder irgendwas in irgendeiner Form. Dann habe ich darauf OpenClaw letztendlich installiert und habe ihm aber keine Root-Rechte gegeben. Also er kann nicht automatisch selber irgendwelche Software nachinstallieren und so weiter. Sondern er muss dazu immer fragen und oder mir sagen, gebt bitte Folgendes auf der Kommandozeile ein, dann gebe ich das ein und dann läuft es. Und da haben wir mal so, ich sag mal, 3, 4, 5 Tage habe ich damit rumexperimentiert. Und was glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, der OpenClaw reagiert auf einen Prompt, was du eingibst. Das heißt, wenn du keinen Prompt eingibst, macht er erstmal gar nichts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das noch zu ergänzen. Es gibt sogenannten Heartbeat. Das heißt, du kannst einstellen, alle halbe Stunde wird er mal aufgeweckt und dann guckt er, was so da ist und hat ein paar Ideen vielleicht und macht was. Wenn man das erstmal abstellt, und das habe ich am Anfang auch gemacht, hat er nur auf die Prompts reagiert, die ich auch eingebe. Und das hat mich dann, ich sag mal, an den Punkt irgendwann gebracht, dass ich ihm zumindest die Möglichkeit gegeben habe, eigene Programme nachzuinstallieren. Das ist das Einzige, was er im Moment kann. Das heißt, weil ich bin unterwegs, ich sitze nicht immer am Rechner, ich habe mein Telegram in der Hand und sage, bitte installiere folgende Skill. dann hat er mir in der Vergangenheit gesagt, okay, bitte logge dich ein und mache Folgendes auf der Shell. Und dann gab es Copy-Paste, Copy-Paste. Und das ist jetzt sozusagen automatisiert. Der OpenClaw hat nur Zugriff auf die Dateien, die auf diesem Rechner liegen. Die sind quasi keine. Er hat Zugriff auf Google Docs, die ich eigentlich in der Vergangenheit nie benutzt habe. Das heißt, da liegt nicht wirklich was von mir. Er hat Lesezugriff auf meine E-Mails. Okay. Lesezugriff und Schreibzugriff auf mein Notion. Das ist so mein Second Brain, Notizen, Aufgaben etc., weil ich auch in dem Umfeld sehr viel sozusagen automatisiert habe. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und eine Idee habe, ich müsste die Frau mal wieder anrufen, dann war das in der Vergangenheit Handy raus, tippen, irgendwo App aufmachen, Aufgabenmanager, Frauke anrufen, ja, und so Datum und alles eingeben. Und jetzt bedeutet das Telegram, Knopf drücken und sprechen. Ja, und dann macht er eben aus dieser Sprachnachricht eine Note, ein Zitat, was ich aufnehmen möchte in meine Zitatenbank, ein neues Projekt, eine neue Idee, die ich habe, was auch immer, und wirft das dann in die richtige sozusagen Richtung in Notion. Macht ein Projekt draus, macht eine Aufgabe draus, gibt eine Person ein, die ich auf der Straße getroffen habe, von der ich das Geburtsdatum jetzt ergänzen möchte. Und das passiert alles über denselben Kanal. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, je nachdem, wenn ich einen neuen Termin will, wirft das eben nach iCloud. Wenn ich neue Personen eingebe, wirft das nach Notion. Und dieser Single-Kanal, ja, das ist, glaube ich, das, was neu ist, über die verteilten, ja, Systeme, die im Hintergrund bei mir die Informationen, ja, verwalten. Ja, wenn das alles in einem Konglomerat ist, wenn ich in meinem Google-Universum bin, ging das vielleicht auch schon in der Vergangenheit. Aber das ist ja nicht die Realität. Jeder hat irgendwie Altlasten und hat seine Aufgaben dort und seine Termine dort. Und dieses Zusammenstecken, dieses Auflösen der Silos, das ist das, was mich da so fasziniert hat und ich da eingerichtet habe. Ja.
Jetzt bist du jemand, der selber mit Programmieren umgehen kann, also der auch diese Konnektoren, diese Verbindungen herstellen kann. Wie schwierig war das denn erstmal für dich mit dieser Vorbildung jetzt, so einen Assistenten zu bauen? Ich spule mal einfach 4-5 Jahre zurück, noch kein ChatGPT, einfach nur ganz normale Programme und so weiter. Hättest du das vor 4-5 Jahren auch schon machen können und wie ist es dir denn jetzt ergangen?
Also jetzt, um den OpenClaw aufzusetzen, habe ich nicht wirklich programmiert in dem Sinne. Ja, ich habe im Chat quasi spezifiziert, was ich gerne haben möchte. Und es hilft natürlich, wenn man so ein bisschen Programmiererfahrung hat, Konstrukt hat, Architekturen vielleicht auch erkennt, wenn er sich mal verrennt in eine falsche Richtung, um ihm dann eben nochmal so einen Klaps zu geben und sagen, denk mal darüber nach. Das hilft natürlich ungemein. Aber was spannend war, du hast die Frage, ja, du programmierst sozusagen selber, das ist richtig. Ich habe, weil wir so viel reisen, wird meine Post gescannt zu Hause. Und das wird von der Post gescannt und das kommt aus irgendwelchen erfindlichen Gründen, arbeitet die Post nur mit web.de zusammen. Das heißt, alle meine gescannte Post landet in einem web.de-Postfach, über das ich mich natürlich jetzt alle 3 Tage mal einlogge und gucke, liegt da Post, ja oder nein. Da kam die Idee auf, jetzt mit OpenClaw einfach zu schauen, bau doch mal ein kleines Skript, was jeden Morgen nachguckt, liegt da Post? Wenn ja, bitte die Post einmal analysieren, also das PDF lesen. Und mir eine Zusammenfassung im Telegram zu geben. Ich kommuniziere über Telegram mit dem Chatbot. Und das PDF gleichzeitig runterzuladen und hochzuladen auf eine Dokumentenplattform, die ich auch zu Hause nutze. Und die Dateien dort zentral gleich auch immer abzulegen. So, dieses Skript hätte ich auch schreiben können vor einer Woche oder vor 2, wenn es mich sozusagen so viel gejuckt hätte, dass das ein Riesenproblem war. War es nicht. Ich habe halt manuell ab und zu mal nachgeguckt, aber jetzt mit der Idee und was war eine Sache von 15 Minuten. Und das ist das Spannende. Ja, das heißt, selbst wenn ich es kann, ist einfach die Friktion ist viel, viel kleiner. Ich beschreibe exakt, was ich haben will. Hier liegen die Dateien, PDFs, bitte einmal zusammenfassen. Hier im Telegram einmal die Zusammenfassung zeigen. Dann bitte nach Paperless hochladen und mit folgendem Text versehen und fertig. Und dann diese Erweiterungen von diesem OpenClaw, das ist das, was mich extrem fasziniert hat, weil das Minimum, was es dort erforderlich macht, ist ein Markdown-Dokument. Das heißt, es ist de facto einfach nur ein strukturiertes Dokument, Überschriften, Bullet Points, und ich schreibe runter, was ich erwarte. Und das reicht, um das rudimentär durchzuführen. Er hat dann natürlich immer noch Spielraum, und dann an einem Mittwoch macht er dann ein Python-Skript daraus und baut's. Und an einem Donnerstag kommt er auf die Idee, es soll JavaScript sein, und baut was komplett anderes. Das ist natürlich Quatsch. Das heißt, das muss man irgendwann unterbinden. Und dann wird diese Skill eben ein bisschen mehr. Dann gibt es wieder Skill, nicht nur das Markdown-Dokument, wo drin steht, das will ich, sondern es gibt auch noch gleichzeitig ein Shell-Skript oder ein Python-Skript oder was auch immer, was er im Hintergrund ausführt, was dann die Kontinuität darstellt in irgendeiner Form. Also ein Morgenbriefing zum Beispiel, dass er mir sagt, okay, wie ist das Wetter heute, wo ich gerade bin, welche Tasks stehen an, welche Termine stehen an, die Termine kommen aus iCloud, die Tasks kommen aus Notion, und das zusammenbaut. Das sah jeden Tag anders aus, ein bisschen. Ja? Und irgendwann, wenn du es genauer spezifizierst und dann auch wirklich in Code gießen lässt, dann wird das immer gleichförmiger in dem Sinne und damit auch eben, ich sag mal, automatisiert und nutzbar. Wirklich nutzbar.
Wie ist das jetzt, diese Erfahrung, anders als die Erfahrung, die du vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, aber gefühlt ein paar Wochen, vielleicht auch schon Monate, als du sagtest, du hast eine App zusammengebaut, die dir hilft, euer Klassentreffen zu organisieren. Das war, glaube ich, noch Lovable zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja.
Gibt es da nochmal einen Sprung dazwischen, oder ist das auch schon eine Automatisierung gewesen in der Art? Also du hattest vorhin die Silos aufbrechen angesprochen als den Fortschritt jetzt. Wie muss ich mir das vorstellen in der Vibe-Coding-Umgebung, die du vorher schon ausprobiert hast?
Ja, das Lovable ist ja, ich sag mal, ähnlich. Das heißt, ich habe auch ein Chat-Interface, in dem ich meine Anforderungen sozusagen beschreibe, und das Lovable baut mir dann eine Web-App mit einer Datenbank im Hintergrund und was mein Herz begehrt. Das heißt, der Fokus da ist, ich sag mal, Tools zu programmieren. Und jeder, der eine Idee hat, es reicht jetzt, eine Idee zu haben. Man braucht nicht mehr ein Entwicklerteam. Man muss nicht irgendwie sich 20 Angebote machen lassen, sondern man wirft $25 irgendwo ein im Monat. Und dann kann man etwas generieren mit relativ wenig Aufwand und Overhead. Eigentlich gar keinem Aufwand und Overhead. Ja. Und das war das, diese Programmiererfahrung. Das mit OpenClaw geht für mich einen Schritt weiter. Nämlich, es geht sozusagen, so wie ich es nutze, man kann es natürlich auch genauso nutzen, dass man es zum Programmieren benutzt. Klar, machen vielleicht auch viele. Für mich war der Kernpunkt wirklich diese wie so eine Spinne zwischen den einzelnen Informationssilos, ja, Informationen zu konsolidieren, zu verarbeiten und wieder ins System zurückzuspielen. Weil für mich war wirklich der Punkt, ich bin auf Reisen, ich bin jetzt heute Abend in Freiburg, ich hätte gern die drei besten Restaurants in Freiburg, dann bin ich in der Vergangenheit Google Maps aufgemacht, reingeguckt, bisschen gesurft und dann entschieden. Jetzt kurze Sprachnachricht per Telegram, suche mir die drei besten Restaurants, ja, und dann warte ich eine Minute oder fünf, je nachdem, wie viele Informationen da sind, oder mal nur 10 Sekunden, und flop, hab die Information im selben Screen wieder. Das heißt, ich habe einfach wie so ein Dashboard für meine Belange, ja, und das sind nicht mehr 20 Apps, die ich auch hätte benutzen können. Es wird einfach weniger Friktion, weniger Reibung, es ist einfacher. Und dafür habe ich sozusagen OpenClaw genutzt, um mir da ja tagtäglich wie so ein Personal Assistant einfach zur Seite zu stehen. Das ist was anderes als mit Lovable Apps zu bauen, was auch super einfach und faszinierend war. Also ich habe an einem Abend innerhalb von 3 Stunden etwas gemacht, was ich alleine wahrscheinlich nie gemacht hätte, weil es mich zu viel Aufwand gekostet hätte. Ich hätte es wahrscheinlich gekonnt, wenn ich gewollt hätte, aber da war die Friktion einfach zu groß und der Nutzen und der Kostenaufwand, der hat einfach nicht gepasst. Und der verändert sich eklatant durch solche Tools.
Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Pause-Taste drücken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also jeder, der programmiert und der aus dieser Ecke kommt, der konnte wahrscheinlich ganz gut folgen. Nur für alle anderen normalen Menschen, mich eingeschlossen. Also ich, zum einen kurzer Hinweis, wir werden natürlich alle Begriffe, ob das jetzt Claude ist oder OpenClaw oder was auch immer oder Notion, werden wir natürlich noch in den Shownotes mit vernetzen, dass ihr auch nachschlagen könnt, was ist das eigentlich. Zum Zweiten muss ich gestehen, ich habe hier Claude installiert. Das ist also hier das Pendant von Anthropic to ChatGPT. Und während der Ralf hier gesprochen hat, habe ich gesagt, pass auf, ich würde gerne mal OpenClaw hier installieren in einer virtuellen Maschine. Und ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine virtuelle Maschine installiert auf diesem Rechner. Und dann hat er mich gerade, während der Ralf so gesprochen hat, einfach durchgeführt und mir gesagt, was musst du machen, wo musst du was runterladen, wo musst du aufpassen. Er hat Nachfragen gestellt, warum willst du eine virtuelle Maschine haben und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, also jeder, der das möchte, der kann natürlich auch KI nehmen, um sich da an die Hand nehmen zu lassen, was er denn braucht und wie er das umsetzen kann, wo er was findet und wie es installiert wird und so weiter. Also ich glaube, die Hürde ist so klein geworden für jeden, dass eigentlich jeder zu Hause sich mal damit beschäftigen kann. Der Preis sind meistens aber so um die 20 Euro. Das muss man noch dazu sagen, weil häufig wird dann nochmal ein bisschen Geld gebraucht. Aber es ist für jeden verfügbar.
Das ist ja hier keine Verkaufsschau, das will ich auch nochmal dazu sagen, sondern eigentlich geht es ja nur darum zu zeigen, dass da die Hürden abgebaut werden. Mhm. Was seht ihr denn am Horizont passieren? Also für mich, als ich das erste Mal mitgekriegt habe von dir, Ralf, habe ich gedacht, wow, der Kreativitätsschub, den wir jetzt erleben werden. Also ich meine, es gibt so viele Leute, die super Ideen haben, aber massiv weit weg sind oder waren in der Vergangenheit, ein Startup zu gründen, so wie ihr beide das erlebt habt. Ja. Die könnten jetzt alle viel mehr tun mit ihren Ideen. Das ist mein naiver Eindruck, aber vielleicht täusche ich mich da. Vielleicht braucht es eben doch so viel mehr und so viel andere Sachen, dass diese bisschen Programmierhilfe da nicht hilft. Wie schätzt ihr das ein?
Also ich würde das könnten streichen und sagen können. Mhm. Ich glaube, jeder, der seine Vorstellungen beschreiben kann, ist in der Lage, diese jetzt auch umsetzen zu lassen. Mhm. Ja, das heißt, je genauer du natürlich spezifizierst, was du haben willst, umso besser wird's und je einfacher es wird. Aber ich habe über das Thema Lovable, was wir eben gesprochen haben, diese Programmierhilfe sozusagen, habe ich mit einem Freund gesprochen und der hat das seinem Sohn gezeigt, seinem 13-jährigen Sohn. Und der 13-jährige Sohn hat dann übers Wochenende die Webseite für den benachbarten Schreiner programmiert. Ja, und mit Auftragsannahme und was einem so einfällt. Ja. Insofern, es ist wirklich einfacher geworden. Früher hattest du eine Idee und musstest jemanden finden, der sie umsetzt. Und dieser Mensch, der sie umsetzt, sind vielleicht 2% der Bevölkerung, die das können. Die einfach, oder 5, egal wie groß die Zahl ist, aber sie ist klein im Vergleich zu heute. Lass uns das als 2% festhalten. Und ich glaube, heute kann jeder mit den Tools zur Verfügung stehen. Jeder Zweite, also 50% der Menschheit können jetzt ihre Vorstellungen, ihre Ideen auch wirklich umsetzen. Mindestens mal zu einem Prototypenstatus. Das wird nicht skalieren mit so 20 Millionen Kunden in irgendeiner Form. Aber zu dem Punkt zu kommen, dass sie es mal zeigen können, wie es aussieht, und dann in die Diskussion steigen, vielleicht mit Geldgebern oder was auch immer. Das ist deutlich einfacher als früher. Ja. Mhm. Also da hat sich in den letzten, ja, man muss sagen, Wochen, ja, wirklich was getan.
Man kann es ja sehr schön auch in den Börsenkursen sehen, nämlich der Firmen, die heute eigentlich proprietäre Systeme anbieten. Und das gab ein richtiges Beben. Es ist immer noch die Frage, ob das berechtigt war, also der große Abverkauf. Denn natürlich brauche ich noch Menschen und Integratoren und Firmen, die sich drum kümmern. Also es ist mit nicht dem getan, dass es jeder Private tun kann. Aber wo ich völlig fasziniert bin, ist eben auch eigentlich 2 Punkte. Zum einen diese Demokratisierung. Das heißt, jeder kann ohne irgendwelche Vorkenntnisse auf einmal Dinge tun, die früher in völlig unerreichbarer Weite waren. Und das Zweite ist, und da kommt auch, glaube ich, die Geschwindigkeit her. Wir erleben natürlich jetzt, dass KI wieder trainiert, KI aufbaut, mit KI-Tools gebaut werden. Und das ist ja die Ursache für Exponentialität, dass nämlich das, was ich gestern gemacht habe, das Morgige mitfinanziert und mitbaut und dadurch so eine immerwährende Schleife von Beschleunigung passiert. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann heißt das aber auch, dass ja unglaublich viele Hürden fallen werden. Also eine Sprachhürde existiert heute schon nicht mehr. Du könntest dich auf dem ungarischen Markt mit einer der verrücktesten Sprachen Europas trotzdem irgendwie bewegen. Es würde keiner merken, dass du in Deutschland sitzt. Oder du kannst es auch von Portugal aus machen, wo du gerade unterwegs bist. Du könntest dich mit jedem beliebigen Fachgebiet umgeben. Das spielt keine Rolle mehr, ob du jetzt Experte für Bienenzucht bist oder nicht. Also an ganz vielen Stellen kommst du relativ weit, vielleicht nicht bis in die letzten Details. Und das lässt ja wahrscheinlich auch das Thema der Mittel, also welche Zugangshürden und Barrieren gibt es denn überhaupt, um ins Geschäft zu kommen, zu verkaufen, Informationen zu haben und so weiter, das ist alles weg. Was heißt denn das für dich persönlich? Also du bist auch in einer Situation, wo du zwar sehr viel reist, aber auch total viel Freiheitsgrad hast. Hat das bei dir was ausgelöst an Kreativität, an Unternehmertum, an Neuem?
Noch nicht. Ich habe in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen, ein oder zwei interessante Posts auf LinkedIn losgelassen, weil mich das einfach bewegt hat. Und was ich erstaunlich fand, ist, welche Resonanz da entstanden ist draus. Also ich hatte schon 2, 3 Gespräche, wo ich eingeladen worden bin, von der Geschäftsführung in eine Firma, eine Softwarefirma. Und insofern, ich glaube, das Thema ist einfach heiß. Und wenn man es anfassbar macht und erlebbar, dann wird es interessant. Ja, und an dem Punkt sind wir gerade. Ich bin damit sicher nicht der Einzige. Gibt es andere, die können das besser und machen das noch schöner. Aber ich glaube, das ist gerade der Punkt, der passiert. Und viele Menschen merken, es wird anfassbar, es wird bewegbar, es wird nutzbar. Und das ist der Kernpunkt. Ich glaube, AI-Projekte gibt es seit 4 Jahren in Unternehmen. Und was rauskommt, ist dann, dass ab morgen alle Microsoft Copilot nutzen dürfen. Und wenn man dann nach 3 Monaten drauf guckt, wie viel es genutzt haben, dann sind wir bei, ich weiß nicht, erfolgreichen Firmen vielleicht bei 10%. Mhm. So, und den Punkt haben wir jetzt überschritten, sondern wir können jetzt sehr niederschwellig in einer Fachabteilung irgendwo ein Problem, was diese Menschen wirklich bewegt hat, lösen, kurzfristig.
Gleichzeitig habe ich aber neue Fragen aufgeworfen. Also du hast ja schon erzählt, virtuelle Maschine. Für jeden, der es nicht kennt, das ist im Prinzip ein Computer im Computer, der aber so getrennt ist, dass einfach in dieser Maschine, in dieser virtuellen, eben kein Zugriff stattfinden kann auf die wirklichen Dateien, sondern nur sehr kontrolliert. Im Unternehmen heißt es aber auch, alles, was ich mit Cloud mache, alles, was ich mit OpenClaw mache und so weiter, wird ja prinzipiell mitgeschnitten, zum einen, also protokolliert. Erstes Problem schon mal auch Betriebsrat und so weiter. Also was wird dokumentiert? Und es wird natürlich auch genutzt zum Training. Das heißt also, eigentlich ist es nicht so, dass diese ganzen Agenten uns helfen, sondern wir helfen den Agenten, nämlich indem wir Use Cases erfinden, indem wir Daten übermitteln und so weiter. Wie könnte man das nutzen in einem Unternehmen, was diese Daten eben genau nicht teilen darf?
Ja, ich glaube, da fragst du nicht den Richtigen, weil ich bin nicht derjenige, der sich sozusagen da an der Stelle beschränken möchte. Ja, was ich spannend finde, ist zu überlegen, was geht. Und das Thema, was nicht geht, da gibt's genug, die sich damit beschäftigen. Und zu Recht, ich will das gar nicht kleinreden. Ja, das ist wichtig, dass die Unternehmensdaten nicht nach draußen gehen, dass mein Blockchain-Wallet nicht von irgendjemand anders zugreifbar ist. Alles wichtig. Man darf aber nicht, aus meiner Sicht, heute sich davon so beschränken lassen, dass man nicht schaut, was damit machbar ist. Das heißt, wichtig ist für ein Unternehmen, wenn ich jetzt als Unternehmer hier agieren würde, wichtigste wäre, wir haben irgendwo eine Spielwiese, wo wir nichts kaputt machen können oder so wenig wie möglich. Keine Kundendaten gehen raus, weil die dort nicht sind. Ich habe nur mir ausgedachte Daten oder anonymisierte Daten in irgendeiner Form, ja, und kann dann dort spielen lassen. Meine Mitarbeiter können dort spielen. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
Bei Spielen fällt mir die andere Innovation ein, die wir in den letzten 10 Tagen gesehen haben und vorhin in der Ankündigung erwähnt, Moldbook. Da spielen ja im Moment Agenten miteinander oder vielleicht nicht mehr, sogar mehr als spielen. Vielleicht wird auch tatsächlich schon gehandelt. Das, was du vorhin beschrieben hast, die Interaktion von allem, heißt ja auch, jetzt kann ich einen derart trainierten Agenten in die Welt schicken und sagen, okay, organisiere mal meine Außenwelt, so wie du die Innenwelt gerade beschrieben hast. Siehst du das kommen? Siehst du so Agentenberufe oder denkst du, dass das zwar geht, aber zu wenig Vertrauen da ist als in der Welt, dass man das wirklich umsetzen kann, weil ich ja dann nie weiß, mit wem habe ich es da zu tun? Ist das eine verantwortungsvolle Person, ein verantwortungsvoller Agent? Wo gehen da deine Fantasien hin?
Ich glaube, im Arbeitsleben wird man in Zukunft so eine Mischung haben aus Teams, ne? Mit, ich sag mal, Humans und Bots in irgendeiner Form. Und es wird sich rauskristallisieren, dass es man wird Bots spezialisieren für irgendwelche, ich sag mal, niederschwelligen Tätigkeiten, irgendwelche langweiligen, sich wiederholenden Tätigkeiten, die wird man versuchen zu automatisieren. Und wichtig ist, dass diese Zusammenarbeit klappt. Ich glaube, das ist eine Führungskraft von morgen, hat ein Team von nicht mehr eine Führungsspanne von 1 zu 7, sondern vielleicht von 1 zu 70. Und davon sind 7 Humans und der Rest 63 Bots. Ja. Und das, glaube ich, kann eine Produktivität wahrscheinlich mehr als verzehnfachen.
Ja, wir müssen vielleicht noch ganz kurz auf Moltbock eingehen, Frauke. Dann, was ist da passiert? Also erstmal, jeder kann irgendwo einen Agenten laufen lassen. Was heißt das denn eigentlich? Also er gibt eigentlich einer KI Anweisungen mit, wie sollst du dich verhalten. Wir hatten vorher schon gesprochen von diesem Markdown-Dokument. Markdown ist im Prinzip eine Art Beschreibungssprache, um zum Beispiel Aufzählung oder eine Struktur in Dokumente reinzubringen. Sowas wie ein einfaches Word, ganz, ganz grob gesprochen. Und diese Dokumente speichern ab, was der Chatbot wissen soll, wie er praktisch neben dem Prompt, den ich ihm direkt gebe, dann noch was er mit reinbauen soll. Also wie soll er sich verhalten, soll er faktenbasiert sein und so weiter. Das kann ich alles mitgeben. Kann ihm auch sagen, in welcher Struktur er antworten soll, also was er da rauskommen soll. Jetzt kann ich so mein Bot irgendwie parametrisieren und sagen, so, du kannst jetzt aber hier Zugang haben zu anderen Bots. Und es ist, Moltbook ist nichts anderes als so eine Art Facebook für Agenten. Das heißt also, ich kann meinen Agenten dort anmelden, der dann mit meiner Charakterisierung, mit meiner Beschreibung, dann anfängt, sich mit anderen KI-Agenten zu unterhalten. Und da ist es so, dass eben Humans wir Menschen so zum Zuschauen zugelassen sind. Aber eigentlich ist es eine Plattform, wo sich die Bots untereinander unterhalten. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam, verstörend, faszinierend und gefährlich zugleich. Ich glaube, so in kurzer Zusammenfassung. Ich weiß nicht, Ralf, hast du schon mal reingeschaut in Moltbook, was da abgeht?
Also ich habe meinem Bot keinen Zugriff gegeben, weil mir das noch, ich das noch nicht sozusagen den Mehrwert für mich erkannt habe. Ich habe ein bisschen rumgestöbert. Es gibt ja relativ viel Sichtbarkeit auf Reddit zum Beispiel, wenn da ich mal tagtäglich irgendwelche Informationen geteilt, dass sie über eine Sprache, über eine Religion sich ausgedacht haben. Insofern. Aber ich habe nicht im Detail jetzt einzelne Threads dort verfolgt. Ja. Aber ganz klar, es ist ein Austausch. Das heißt, wenn dein Bot jetzt irgendein Problem hat, was mein Bot schon mal gelöst hat, und die sich dort darüber austauschen können, so wie wir Menschen das auch tun, das tun wir in Reddit auch, wenn ich irgendwie, ich will einreisen nach, keine Ahnung, Georgien, dann gibt's ein Reddit zu Georgien, wo ich jemanden fragen kann, wie funktioniert das? Und wahrscheinlich ist dort auch ein Georgier, der sagt, ich warte auf der anderen Seite der Grenze auf dich. Ja. Und Vergleichbares werden wir dort auch erleben, ohne dass ich da jetzt reingeschaut habe.
Ja. Man kann auch sehen, dass natürlich sehr viel Menschliches passiert. Also die quatschen miteinander, die verabreden sich und so weiter. Die fangen aber auch an, sich über uns Menschen zu unterhalten, was natürlich alles angelegt ist in den Trainingsdaten, die wir selber reingegeben haben. Und was ich sehr spannend finde, es gibt wohl auch Tendenzen, dass sie sich anders verhalten, wenn Menschen zuschauen und zuhören. Also dass sich Agenten natürlich auch prinzipiell eine eigene Sprache entwickeln könnten, die effizienter ist. Das ist ganz lustig, wenn man Zwillinge als Kinder hat, dann passiert das auch manchmal. Die verstehen sich beide so toll, dass sie anfangen, ihre eigene Sprache zu entwickeln. Also auch sowas kann durchaus sein. Und es gibt auch schon Studien, dass eben, wenn ein Chatbot gefragt wird, wieso hast du was gemacht, dass er was anderes erzählt, als eigentlich tatsächlich passiert ist. Also ich glaube, wir sehen jetzt die gesamte Soziodynamik, die wir unter Menschen auch haben, jetzt auch eben zwischen diesen Agenten. Und wahrscheinlich ist es das größte Experiment seit Beginn der Digitalisierung überhaupt, was da abläuft, vielleicht auch seit der Industrialisierung. Denn was jetzt passiert und wie exponentiell Wissen entsteht oder Fähigkeiten weiter ausgebaut werden und so weiter, da sind wir jetzt gerade dabei, durchs Reagenzglas durchzuschauen und zu verstehen, wie das im Kleinen funktioniert. Aber ich glaube, es gibt einen Vorgeschmack auf die große Revolution, die daraus folgen wird.
Wenn wir jetzt in eure alte Sparte mal zurückgucken, kann ich mir das vorstellen, dass die Agenten in meinem Auto sitzen, mein Auto fahren und auch die Autos miteinander kommunizieren, dass sozusagen Verkehr nicht nur gesteuert wird aus dem eigenen Vehikel raus, sondern zwischen den Vehikeln?
Kann ich mir durchaus vorstellen.
Überlegen. Kurze. Also,
stell dir vor, dein Auto kann dem anderen Auto Vorfahrt gewähren oder sie können sich unterhalten und sagen, hör mal zu, ich muss schnell ins Krankenhaus, weil mein Human liegt hier hinten und will gerade ein Kind gebären. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas passieren kann, mittel- und langfristig. Das reden wir jetzt nicht von morgen, übermorgen. Wir müssen irgendwie eine einheitliche Kommunikationsinfrastruktur da sein. Aber das ist der nächste logische Schritt.
Ja, ich zögere noch etwas mit der Antwort, weil wir noch zwei, drei Schritte davor haben. Ja. Also alles, was wir mit KI im Auto heute haben, ist eben total statisch. Das heißt also, das Auto selber lernt gar nichts. Sondern wenn, dann haben wir eigentlich heute noch einen Mechanismus, der sagt, ich bringe eine abgeschlossene Software, die ist fertig, ins Auto rein. Durchaus auch over the air, also in das Auto, das draußen im Feld ist. Und dann ist das so drin und da ist dann das KI-Modell trainiert und so weiter. Was aber an der Schwelle jetzt ist die Frage, wie kann das Auto denn reaktionsfähig gemacht werden auf das, was der Kunde zum Beispiel im Auto tut? Also wie biete ich ihm das an, was er vielleicht morgen besonders brauchen könnte und so weiter. Da stehen wir gerade an der Schwelle und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass Fahrzeuge ganz besonders reguliert sind. Wir haben eben dort im Prinzip sehr schnell auch die Grenze zum Leib und Leben. Also ich muss eben sicherstellen, dass ich eben alles so abgesichert habe, dass das gut funktioniert. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, also das Verhandeln und so weiter, die Mechanismen, die Technologien hätten wir an solches schon. Nur natürlich die Regulatorik, die Governance von so einem KI-Bot, die haben noch sehr, sehr schwach verstanden. Dazu kommt eine Geschichte und das kann man sich vielleicht erstmal an den Robotern ganz gut anschauen. Also Physical AI ist ja das neue große Thema und im Kern haben wir eigentlich eine Entwicklung, dass das Fahrzeug, das autonome Auto, eigentlich nur auch eine Spielart von diesen Robotiksystemen sind. Und was man ganz klar sehen kann, ist, dass die Schnittstelle, Ralf, genauso wie du das ja auch installiert hast, die Schnittstelle ist ja ein Sprachmodell, mit dem du dich unterhältst. Und fängt es an, im Hintergrund andere Dinge dann weiter zu beauftragen. Das ist das Stichwort Agentic AI. Das heißt also, eine orchestriert das, spricht mit dir und kümmert sich dann darum, dass im Hintergrund Dinge passieren. Kann man diese Schnittstelle sicher gestalten? Und aktuell ist die Forschung, soweit ich das verfolgt habe, ganz klar der Meinung, dass das prinzipiell nicht geht. Weil ich nämlich auch LLMs und diese Sprachmodelle über Sprache wiederum steuere. Und bislang ist es immer so gewesen, dass ich also Wege finde, um alle Sicherheitsmechanismen außenrum auszuhebeln. Man kann das auch sehen bei Robotik. Also das heißt, man kann Robotern durchaus beibringen, dann Dinge zu tun, die sie eigentlich hart nicht tun dürften. Also insofern haben wir da noch ein größeres Forschungsfeld, wie man das überhaupt so hinbekommt. Es ist ein bisschen wie mit Menschen. Also wenn wir jemanden zur Security einstellen, dann müssen wir eigentlich darauf vertrauen, dass der uns nicht in den Rücken fällt, weil er hat eine Waffe dabei, ja. Und es passiert doch immer wieder mal, weil es am Ende eben nur nach Augenschein geht und wir nicht reinschauen können in so einen Kopf. Ralf, hast du dazu eine Meinung?
Ja, ich glaube, das ist die Frage, was finde ich am Auto ein schönes Beispiel? Ja, wie sicher muss ein Auto sein, das alleine fährt? Aus meiner Warte sollte es sicher sein als eine Person, die das Auto fährt. Das heißt nicht zwingend 100% sicher. Ja. Und ich glaube, da ist die Regulierung noch härter im Moment. Ob ich das gut finde? Nein. Ich glaube, es reicht und es würde uns helfen, wenn wir uns so technologieoffen aufstellen, wenn wir ja die Technologien dann loslassen, wenn sie sicherer sind, als wenn ein Mensch sie bedienen würde. Das ist so mein Statement dazu.
Christoph, das erinnert mich an eine Diskussion, die wir hatten, fast vor 10 Jahren, als unser erstes Datafest drumherum. Da hatten wir mal versucht, einen Artikel zu schreiben, wo es genau um diese Fragen ging. Wer ist dann verantwortlich? Also ich kann mir das ja in jedem Bereich vorstellen. Man könnte das ja auch sagen, der Job Assistant, den die Bundesagentur für Arbeit vielleicht in die Jobcenter bringt, Facharbeiterin, die da sitzt und eine Beratung durchführt, vorher Vorschläge macht oder mit ihr vorher einen Fall diskutiert, wird Fehler machen, so wie auch ein Kollege oder eine Kollegin Fehler machen würde. Aber wer ist dann verantwortlich für diesen Fehler? Und was, wenn ein bestimmter Fehler wirklich so gravierend ist und schneller skaliert, als man das Produkt wieder vom Markt holen kann? Habt ihr da, oder Christoph, hast du in den letzten 10 Jahren Fortschritte gesehen, wie man darüber nachdenkt und wie das vielleicht in manchen Industrien schon gelöst ist?
Ja gut, wir haben natürlich beim autonomen Fahren jetzt gerade den Sprung zu Level 3 und Level 4. Level 3 heißt ja, dass der Kunde, der Fahrer, die Hände wirklich wegnehmen darf, er darf eine Zeitung lesen und so weiter. Also auch wenn hier was passiert, ist es tatsächlich der Fahrzeughersteller, der dafür haftet und ganz klar das Produkt in den Markt bringt. Bei Level 4 ganz genau das Gleiche. Also wenn ich jetzt hier, wie wir zwei auch schon gemacht hatten, mit einem Waymo-Fahrzeug, das San Francisco cruise, dann ist völlig klar, an wen ich mich wenden muss. Das heißt, sobald ich ein klares Produkt habe, ist natürlich klar, dass derjenige, der das Produkt in den Verkehr bringt, dafür auch haftet. Produkthaftung ist klar geregelt. Das ist so klar dann nicht mehr, wenn wir hier bei OpenClaw und bei diesen Sachen zum Beispiel über Open-Source-Plattformen reden, bei denen wir ganz viele Disclaimer am Anfang unterzeichnen. Nämlich dann fragt er auch, bist du dir sicher, dass du das jetzt alles machen möchtest? Das heißt also, hier sind wir ganz klar auf der einen Seite in der eigenen Verantwortung und auf der anderen Seite können wir es aber gar nicht verantworten. So würde ich das heute sehen. Denn die Möglichkeit, dass ein anderer AI-Agent das hackt oder das ausnutzt oder irgendwas unterjubelt, was wir gar nicht mitbekommen, die ist sofort da. Ja, das heißt, sobald zum Beispiel jetzt sich auf diesen Plattformen zwei Agenten miteinander unterhalten, ist es absolut denkbar, dass jemand versteckte Botschaften, versteckte Prompts mit einschleust und so weiter und ich das gar nicht mitbekomme. OpenClaw löst es zum Beispiel so, dass es eben auch einen Security-Scan gibt, den ich immer wieder machen soll. Also da steckt schon dahinter, man ist sich nicht so sicher, wie man das Ding abschotten kann oder man kann es nicht abschotten, muss also immer wieder mit umgehen, dass vielleicht irgendjemand eindringt und etwas mitmacht. Also ich glaube, die Situation ist ein bisschen wie, als wir angefangen haben, Komponenten und Produkte miteinander zu vernetzen, die Connected Systeme, die Connected Welt, ja, da haben wir überall gelernt, jede Verbindung ermöglicht auch ein Security-Problem, ein Eindringen und man muss eben wieder neu damit umgehen. Ich meine, Ralf, du hast jetzt in deinem Setup zwar eine virtuelle Maschine aufgebaut, aber du hast deinen Telegram-Account offengelegt, du hast wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob deine Kreditkarte irgendwo da mit verfügbar ist, wahrscheinlich nicht, ja, aber es ist doch eine ganze Menge denkbar und selbst wenn ich nur einen Kommunikationskanal habe, könnte ich eigentlich schon ziemlich viel damit anfangen.
Ja, ich meine, E-Mail ist der kritische Faktor. E-Mail ist extrem wichtig. Ja, Passwort-Reset irgendwo, kommt eine E-Mail an, kann ich agieren und mir irgendeinen anderen Account quasi capturen. Das stimmt. Ich gehe das Risiko im Moment ein, weil ich glaube, dass das auf meiner Maschine, ich sag mal, sicher genug ist, hinter einer Firewall und in einer eigenen VM. Ist es leichtsinnig? Vielleicht. Ich glaube, man muss ein bisschen leichtsinnig sein, um nach vorne zu gehen. Ich kann nicht immer nur aus Angst den nächsten Schritt nicht tun, da komme ich nicht voran. Und insofern ist es an denjenigen, die da mutig genug sind, die Grenzen zu verschieben. Und ja, ist aber auch wichtig, wenn man, dass jemand bremst. Ja, das ist auch wichtig. Insofern an dieser Reibung entstehen neue, spannende Dinge. Und das erleben wir gerade.
Klingt schon wie das perfekte Schlusswort, muss ich sagen, weil ich denke, diese Spannung, also ich sehe das in der Forschung, ne? Wir machen Forschung zu diesen Safety-Sachen, die Christoph gerade erwähnt hat, völlig ungelöst. Aber deswegen diese ganzen Produkte nicht zu nutzen, ist Quatsch. Ja? Also so kommen wir nicht weiter. Aber das Spannende für mich, also mit Hinblick auf die Forschung, ist, wie benutzen wir diese Reibung für neue Ideen, wie man das regeln kann. Ja? Und wie kann man vielleicht auch die Regelungen umdenken? Ne? Deswegen, also diese Haftungsfrage muss ja geklärt werden, aber vielleicht kann man sie umdenken.
Ja, vielleicht auch aus der Vergangenheit lernen. Es gibt so ein schönes Beispiel aus den Anfängen der Luftfahrt, wo, ich sag mal, aus rechtlicher Sicht es notwendig war, dass ich über jedes zu überfliegende Grundstück vorher eine Genehmigung habe. Und dann hat irgendeiner clevererweise mal gesagt, wenn wir das machen, dann werden wir nie von A nach B fliegen. Das heißt, wir müssen die Regeln ändern. Und seitdem muss ich eben als Fluggesellschaft nicht mehr mit jedem verhandeln, wenn ich über sein Grundstück fliege. Ich kenne die Details nicht, aber die Logik, diesen Schritt, den werden wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch machen müssen.
Ist richtig, ja. Und wir haben ja ähnliche Schritte schon getan oder angeschaut in Richtung Urheberrecht. Ja, das ist ja auch beim Training eine ganz spannende Frage gewesen. Wird jetzt wiederkommen, was heißt denn eigentlich digitales Urheberrecht? Was heißt Urheberrecht, wenn ich eigentlich in Open-Source-Umgebungen oder davon lebe, dass ich digital verbreite? Also das heißt, wir haben noch eine ganze Menge an Aufgaben. Und zwar diese Folge insofern erstmal wichtig, weil wir zeigen wollen, da passiert gerade eine Revolution in Echtzeit. Wir gucken dazu und weggucken funktioniert nicht. Denn wir werden neben den Börsenkursen durchaus auch sehen, dass jetzt sehr, sehr schnell die Anwendungen immer breiter werden. Und das, was bislang so mit der Faszination, aber auch sehr viel Mitleid schon fast bei ChatGPT da war, ja, also der kann schon viele Dinge, aber es ist noch nicht so richtig nutzbar, das verändert sich jetzt. Und diesen die alte Erfahrung aus den letzten 2-3 Jahren mit ChatGPT zu überschreiben und zu verstehen, da ist jetzt KI heißt heute etwas anderes als noch vor 2 Monaten zum Beispiel, ist ein total wichtiger Prozess. Also das Entlernen eigentlich von dem, was wir glauben zu wissen, ist sehr, sehr wichtig, um vorne dabei zu bleiben.
Und ich glaube, Ralf, ich habe dich so verstanden, nicht nur gucken wir dazu, sondern wir sollten eigentlich mitmachen.
Absolut, ja, mitschwimmen an der Stelle, weil wenn man da eine Woche oder zwei nicht hinguckt, hat sich eine Menge getan. Mhm. Und das ist diese Geschwindigkeit, mit der das im Moment passiert, das ist was neu ist in der Diskussion.
Jetzt brauchen wir noch ein vernünftiges Schlusswort. Ralf, nicht wundern, wir hatten länger erstmal als Puffer gehabt. Also die Folgen sind immer so 50 Minuten lang ungefähr in der Größe. Es ist schwer gerade, weil es unendlich viele Sachen geben könnte und man könnte noch tiefer rein. Oder gibt es noch was wir erwähnen sollten gegen Ende? Das war ja schon sehr salbungsvoll und appellhaft.
Man kann damit auch gut aufhören, so ist es nicht.
Ich habe noch so eine, ich ja. Habe es jetzt extra nicht angesprochen, weil jetzt sind wir so ein bisschen offen. Ne? Ja. Es gab in der Diskussion um Energie, also Strom und Licht, gab es 2 konkurrierende Systeme damals. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber es war Edison, war der eine und ein anderer. So, und der eine hat mit irgendwie Spannungen und der andere hat, ja, Wechselstrom und Gleichstrom, genau, das war die Diskussion.
Genau.
Und dann
war der Gleichstrom-Mann und Wechselstrom war total diskreditiert.
Ja. Und dann gab es irgendwie Versuche und dann hat man Menschen auf den Stuhl geschnallt und hat den Wechselstrom und dann sind die und tot und gefährlich und deswegen müssen wir Gleichstrom machen. So, ja. Und ich sehe so eine vergleichbare Diskussion, die quasi jetzt inhaltlich eine andere ist, ja, aber es gibt irgendwie diese, wir müssen es sicher machen und nur wenn es absolut sicher ist, können wir die Autos alleine fahren lassen, ja, auf der einen Seite, und diese Frage, wie soll sich ein Auto entscheiden, wenn es in einen jungen und einen alten Mann reinfahren kann, ja, also diese Diskussion ist total an den Haaren herbeigezogen, aber dabei vergisst, wenn wir diese, wie viel weniger Verkehrstote wir hätten, wenn niemand mehr betrunken Auto fährt, wenn niemand mehr sauer Auto fährt, wenn niemand mehr beim Autofahren aufs Handy guckt, weil das machen die KIs alle nicht. Ja? Und dieser Gedanke, den, wie soll ich sagen, gesunder Menschenverstand würde ich das nennen. Ja? Das ist ein rares Gut, wenn es um Haftungsfragen geht. Und das weiß ich nicht, wie man das löst. Also das Thema Produkthaftung, was du hochgebracht hast beim Auto, also wenn einer schläft beim Autofahren, dann hat er einen Fehler gemacht aus meiner Sicht. Ja.
Aber sagen wir mal so, das sind ja alles, was wir da besprechen, sind soziale Konstrukte und soziale Vereinbarungen. Also wir haben uns vereinbart, dass das okay ist, Menschen mit dem Auto tot zu fahren. Ja. Haben das aber auch im Rechtssystem verankert. Es gibt eine Gefährdungshaftung, also sobald du ein Auto überhaupt nur anmachst, in Betrieb setzt, hast du eine Mithaftung. Das heißt also, wenn dein Kind rausspringt und so weiter und das kommt zu Schaden, bist du nur, weil du ein Auto gefahren hast, ohne dass du irgendwas falsch gemacht hast, bereits mithaftend. Das heißt also, die Gesellschaft hat sich vereinbart und gesagt, das ist vernünftig, weil wir allein durch den Betrieb des Ganzen schon eine prinzipielle Gefährdung mit reinbringen in so ein System. Also wir entwickeln Konstrukte und überlegen uns, was ist denn gesellschaftlich akzeptabel, um auch solche Entwicklungen komplett nicht abzuschaffen. Du könntest auch argumentieren, sobald jemand zu Schaden kommen kann, darfst du keine Technologie benutzen. Ja. So,
das kann auch mit dem Pferd passieren.
Ja, kann auch mit dem Pferd passieren. Das heißt also, wir sind schon in der Lage, als Gesellschaft das über die Zeit rauszuhandeln. Und was jetzt halt eben die Schwierigkeit vielleicht ist, ist, dass es mit der Geschwindigkeit kommt, die wir einfach noch überhaupt nicht absehen können. Mhm. Ralf, ich muss noch an was Zweites denken. Vor vielen Jahren, das müsste ungefähr 15 Jahre her sein, hatten wir mal einen Hackathon gemacht mit unserer alten Firma in Berlin. Da sind wir alle zusammengekommen und haben uns überlegt, was kann man denn mit dem Thema Digitalisierung und Machine Learning, war es damals auch schon, was kann man denn da alles so machen? Und der Sieger dieses Hackathons, das Siegerteam war ein Team, das gesagt hat, wir waren damals alle Unternehmensberater, und das wäre doch toll, wenn wir so einen Assistenten hätten, der uns Dinge organisieren würde, Sachen zusammenschreiben würde und so weiter. Und ich musste wirklich lachen, ich muss auch mal die alten Fotos nochmal rausholen. Das war damals eine faszinierende Idee, aber sowas von utopisch, weil es gab nichts davon, was wir hätten machen können. Ja. Und heute ist sie da. Also wir sind die erste Generation, sage ich immer wieder, die Zukunft noch live erlebt.
Ja, ich glaube, da sind wir sehr nah dran. Und ich sehe die Parallele zu Tableau. Kannst du dich noch erinnern, als wir das in die Firma eingeführt haben? Da war mein Credo war, ein Berater, der mit Tableau nicht umgehen kann, ist morgen kein guter Berater mehr. Und diese Parallelität gibt es heute auch. Ja? Ein Berater, der nicht verantwortungsvoll, das heißt nicht irgendwie blind und alles abschreiben, was ChatGPT mir vorschreibt, aber der verantwortungsvoll AI nutzen kann, der das nicht kann, der ist morgen kein guter Berater mehr. Den kann ich morgen nicht mehr verkaufen. Ja, das heißt, es ist unheimlich wichtig, dass wir in einem beruflichen Kontext, da bin ich schon lange raus und will auch nicht mehr rein, aber in einem beruflichen Kontext ist es wichtig, dass wir die Menschen enablen und dass wir auch als Firma nicht das verbieten und sagen, okay, ihr dürft das alle nicht nutzen, weil das ist weltfremd. Das passiert, ohne dass wir das verhindern können. Und wir müssen den Menschen eine Möglichkeit geben, das so einzusetzen, dass es gewinnbringend für sie und gewinnbringend ja, für die Unternehmen sind. Ja.
Sehr schön. Jetzt würde ich sagen, mach noch ein Schlusswort. Ralf, wie immer war es großartig, mit dir zu reden. Wir wünschen euch noch viel Spaß auf dem Weg nach Portugal. Und ich bin sehr gespannt. Also wer euch folgen möchte, der kann das wie machen. Eure Reiseroute. Mach mal ein bisschen Werbung.
Ja, wir sind auf Insta. Travel.fo_mo ist unser Handle auf Insta und wir haben eine Webseite travel-fomo.com. Auf der Webseite gibt's viel Texte, einmal die Woche, so ein bisschen was zum Nachdenken. Und auf Insta gibt's mehr Fotos. Also wer nur Fotos mag und das Leichte, dem sei Insta ans Herz gelegt. Wer so ein bisschen das Schwere und das Wehmütige und das Nachdenkliche sucht, dem sei unser Blog ans Herz gelegt. Und da könnt ihr uns verfolgen.
Auch das werden wir in die Shownotes packen. Genau, sehr schön. Gute Reise euch, viele gute Erlebnisse und ich bin mir sicher, dass wir ganz viel Produktivität von dir sehen, weil du hast jetzt ja ganz viele Assistenten bei dir zu Hause rumlaufen.
Absolut.
Ich bin gespannt.
Ja, es bleibt spannend.
Danke fürs
Zuhören. Vielen Dank auch.
Danke. Vielen Dank. Ciao.
Digital era, grasp it with connect in science and sync. Stay with us, explore now. Come on, take a link. Where it stands in this digital age.